Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hey, hallo, guten Tag.
Ponsi und Rebecca aus der SWR 3 Morning Show hier.
Ihr wisst ja, Kiffen ist seit dieser Woche legal in Deutschland. Es gibt natürlich Regeln, die findet ihr auch auf swr3.de.
Und vor allem gibt's sicher noch viele offene Fragen und die klären wir heute mit Eva Hoch. Sie ist Psychologin an der LMU in München, forscht seit Jahren zum Thema Cannabis und ist heute live in der Show. Hallo, Frau Hoch.
Hallo, Frau Hoch.
Guten Morgen, hallo.
Hallo, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wie haben Sie denn auf die Legalisierung reagiert, fragen wir uns.
Ja, für mich ist das eine ganz spannende und intensive Zeit. Ich habe mich sehr lang mit der Substanz Cannabis beschäftigt und ich merke jetzt, ja, die Bevölkerung tut das auch. Also da ist ein ganz großes Informationsbedürfnis und das finde ich super. Und meine Rolle ist da jetzt aufzuklären, Daten zu liefern und über die Risiken zu sprechen. Und die sind nicht bei jedem gleich, aber die sind da und deshalb müssen wir sprechen.
Super, das machen wir jetzt. Eine Stunde lang sind Sie für uns da. Vielen Dank dafür. Wir haben schon ein paar Fragen bekommen von Hörern. Jetzt ist es ja auch so, dass viele mit der Einstiegsdroge argumentieren und sagen, das ist so der erste Schritt. Und dann geht's zu den härteren Drogen. Wie sehen Sie das?
Also da würde ich mich jetzt auf die wissenschaftlichen Daten stützen. Es ist so, dass Cannabis tatsächlich keine Einstiegsdroge ist. Meist wird der Alkohol und der Tabak vorher konsumiert. Wenn Sie jetzt Konsumierende von harten Drogen, Opiate, Kokain fragen würden, die haben natürlich fast alle vorher Cannabis konsumiert, aber nur ein sehr kleiner Teil der Cannabiskonsumenten nimmt in der Folge auch härtere Drogen. Und man würde jetzt so aus der Suchtforschung sagen, es gibt eigentlich andere Risikofaktoren, die sind zum Teil genetisch, aber auch so das Risiko, überhaupt riskante Verhaltensweisen eingehen zu wollen. Das würde Cannabiskonsum, aber auch den Konsum von härteren Drogen vorhersagen. Also Cannabis, keine Einstiegsdroge.
Da müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn man den Teenager erwischt, möglicherweise. So arg. Jetzt ist es ja so, in der Öffentlichkeit ist Kiffen jetzt erlaubt, theoretisch damit ja auch in Biergärten, auf der Terrasse vom Lokal, also wenn das Restaurant das so entscheidet. Wie gefährlich ist denn der Passivrauchen bei Cannabis? Das ist auch eine Frage, die wir bekommen haben.
Ja, gute Frage. Das ist so für 15 Jahren in Holland auch mal untersucht worden in den Coffeeshops. Das war ja möglich, dort Cannabis zu konsumieren. Und da hat man mal untersucht, was passiert eigentlich jetzt in gut belüfteten Räumen. Und da war es so, dass Menschen, die da nicht Cannabis konsumiert haben, also passiv konsumiert haben, ein bisschen tatsächlich THC im Blut hatten, aber die waren nicht berauscht. Anders war das, wenn die Menschen in geschlossenen Räumen saßen, wo intensiv konsumiert wurde. Da hatten die tatsächlich auch so ein bisschen körperliche Symptome, Herzrate stieg, man hatte so subjektive Drogeneffekte. Und da kann man jetzt für die Frage ableiten, es sollte eigentlich draußen in den Biergärten, in den Parks kein Risiko sein, dass man tatsächlich dann auch bekifft ist. Allerdings muss man sagen, so der Passivrauch hat seine Risiken. Meistens wird ja Cannabis auch mit Tabak zusammen genutzt. Und da sind die Risiken sehr gut bekannt und die gelten für den Tabak, aber auch für das Cannabis, wenn das verbrannt wird in der Zigarette.
Frau Hoch, wir haben hier eine Meinung von einer Hörerin bekommen, die anonym bleiben möchte. Ich drücke einfach mal auf Play.
Wenn ich Arbeitgeber wäre und jemand würde bei mir bekifft oder gar im Betrieb einen Joint sich reinziehen, den würde ich fristlos rausschmeißen. Das ist was, was eingreift ins Hirn, in das Außenleben auch dann, was andere angeht, weil dieser Mensch einfach verändert ist und möglicherweise auch nicht mehr zu berechnen, jetzt nicht im Sinn von werwolfartigem Verhalten oder so, wer weiß, aber ich bin wirklich entsetzt.
Ist es denn so, also ist man denn unberechenbar, wenn man Cannabis konsumiert oder ist da der Unterschied zu groß zum Alkohol im Vergleich?
Also das ist ganz wichtig, dass man nicht zum Werwolf wird, wenn man kifft. Wir haben im Körper ein eigenes Cannabis-System. Das ist erst in den 1990er Jahren entdeckt worden. Und das heißt, wir haben viele Cannabis-Rezeptoren im Gehirn, aber auch im anderen Teil des Körpers. Und das Cannabis der Pflanze wirkt da. Und das erklärt die vielen verschiedenen Funktionen im Gehirn. Also, dass es die einen heiter macht und entspannt und dass es die anderen ängstlich macht oder auch Psychosen auslösen kann. Das ist einfach, weil wir dieses System haben. Und es gibt sensible Phasen in der menschlichen Entwicklung, wo Cannabis besonders schädlich sein kann. Also beispielsweise, wenn das Kind noch im Mutterleib ist, ist das körpereigene Cannabis-System daran beteiligt, dass das kindliche Gehirn gut sich entwickeln kann. Und dann gibt es eine zweite sensible Phase, das ist nämlich in der Pubertät, wenn sich das Gehirn nochmal ganz groß verändert, da finden riesige Umbauprozesse statt und auch da ist unser körpereigenes Cannabis-System daran beteiligt, dass das gut und gesund erwachsen werden kann. Und deshalb würden wir Experten sagen, es ist am sichersten, erst Cannabis im dritten Lebensjahrzehnt zu konsumieren. Mhm. Auch wenn das viele Jugendliche jetzt vielleicht nicht hören wollen, weil die natürlich ein großes Interesse an der Substanz haben. Aber dann ist die Gehirnentwicklung abgeschlossen und dann sind die Risiken deutlich niedriger.
Okay, also nicht zwangsläufig so, dass sich da was im Gehirn verändert, wenn man jetzt über 25 ist.
Ganz genau, aber für Jugendliche tatsächlich legen Studien nahe, dass sich die Gehirnstruktur verändern kann. Und bei über 25-Jährigen sind vielleicht die Einbußen durch Cannabis, also in der Konzentration, im Gedächtnis, sind vielleicht rückgängig zu machen, wenn die Menschen aufhören zu kiffen.
Ich habe das ein bisschen. Ich finde es interessant, wir reden jetzt ja über langfristige Veränderungen, wenn ich das richtig verstehe. Und ich habe die Frage so verstanden oder dieses Statement so, dass man quasi total unberechenbar wird, sobald man jetzt einen Joint geraucht hat. Ist das denn so, wenn man jetzt mal sagt, im dritten Lebensjahrzehnt, wie Sie so schön sagen?
Also es kann tatsächlich sein, dass man, wenn man jetzt gar keine Erfahrung hat mit dem Kiffen, dass man das gar nicht gut verträgt, ja. Dass man Angstzustände bekommt, psychotische Symptome und dann kann schon auch so ein bizarres Verhalten mit dabei sein. Und das würde sich aber zurückentwickeln, ja, nach 4 Stunden, spätestens nach 8 Stunden, wenn der Rausch auch dann zu Ende ist.
Gibt es überhaupt sicheren Cannabiskonsum, fragt er. Und wenn ja, wie soll das denn bitte aussehen?
Genau, also es gibt eine Expertenkommission der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, an der war ich auch beteiligt. Und wir haben uns da auf Empfehlungen aus Kanada gestützt, wo ja vor Deutschland legalisiert wurde. Und die wichtigste Empfehlung ist, dass es keine allgemein sichere Form von Cannabiskonsum gibt. Also wer das konsumieren will, muss wissen, es können Folgeschäden und Risiken geben. Aber man kann diese Risiken reduzieren. Beispielsweise, wenn man möglichst, also wie ich vorhin schon gesagt habe, im mittleren 20ern anfängt oder wenn man möglichst schwache Cannabisprodukte, also mit wenig THC-Gehalt nutzt und möglichst selten, also kein regelmäßiger täglicher Konsum. Es gibt auch Konsumformen, die riskanter sind, beispielsweise das Rauchen, da ist ja noch das Nikotin meist mit dabei oder auch das tiefe Inhalieren, das soll möglichst vermieden werden. Geeigneter wäre dann beispielsweise Verdampfer oder Vaporizer. Genau, und wer beispielsweise schwanger werden möchte oder auch Kinder zeugen möchte als Mann, da wäre empfehlenswert, dann keinen Cannabis zu nutzen oder auch im Straßenverkehr oder auch wenn man Maschinen bedient, da würden wir Punktnüchternheit vorschlagen.
Jetzt ist es ja so, wie würden Sie diese Frage denn zum Thema Alkohol beantworten? Also ist denn irgendwas, also was ist denn auf der Welt risikofrei, fragt man sich ja, ne?
Bei Drogen.
Bei Drogen, ja.
Ja, genau. Also Alkohol ist natürlich der allergrößte Troublemaker, den wir haben, die große Volksdroge. Ein Zellgift, das jedes Organ im Körper schädigen kann. Wir haben ja auch Todesfälle durch Alkoholvergiftungen. Und das ist bei Cannabis nicht so. Also Cannabis-Überdosierungen würden nicht zum Tod führen. Die gibt's, die sind unangenehm. Aber nach 8 Stunden, ja, ist man dann wieder nüchtern und kann, wenn man beispielsweise im Krankenhaus war, das kommt auch vor, wieder nach Hause gehen. Aber wie gesagt, Cannabis hat eine andere Wirkungsweise und auch eigene Risiken, ist aber moderater und geringer als Alkohol und auch Tabak.
Das mit der Überdosierung kam auch ganz oft als Frage rein, haben wir auch schon gesehen. Also kann man sagen, nein. Also würden Sie sagen, Cannabis ist harmloser als Alkohol, wo wir gerade beim Vergleich sind?
Ja, das ist harmloser als Alkohol. Man würde da im Vergleich die Risiken als moderat einschätzen.
Und Oliver aus Koblenz.
Cannabis geraucht versus in Lebensmitteln, in Cookies zum Beispiel. Mir wurde mal erzählt, Cookies wäre blöd, weil das kann man nicht steuern. Das wäre beim Rauchen anders. Dann hört man auf zu rauchen und man führt auch nichts mehr zu. Während wenn man den Cookie gegessen hat, hat man die komplette Dröhnung halt eben drin. So, das war so die Aussage.
Was sagen Sie?
Das ist korrekt, das stimmt. Also jede Konsumform hat so ihre Vor- und Nachteile. Also wenn Sie das rauchen, dann können Sie das besser steuern. Dann können Sie auch aufhören und stoppen zwischendrin, wenn es Ihnen zu viel wird. Aber da hat man natürlich die Risiken, wie ich vorhin gesagt habe, zu Atemwegserkrankungen, auch Krebs, wenn dann der Joint sozusagen glimmt. Und beim Essen durch Cookies, da ist die Bioverfügbarkeit niedriger als beim Rauchen und die Effekte treten deutlich später ein, oft erst nach 60 Minuten oder anderthalb Stunden. Die dauern dann auch länger. Man hat dann nicht diese Risiken wie beim Rauchen, aber tatsächlich, wenn man zu viel bekommen hat, kann man es dann nicht steuern. Und das kann unangenehm werden, so eine Überdosierung. Mhm. Aber die gute Nachricht, auch das lässt dann nach ein paar Stunden mit dem Rausch.
Frank aus Wiesbaden schreibt, meine Tochter, 25, raucht täglich ihren Joint. Muss man da schon von einer Abhängigkeit sprechen und wie schwierig ist es, davon wegzukommen?
Also das tägliche Konsumieren allein ist noch keine Abhängigkeit. Dafür gibt es 6 Kriterien von der Weltgesundheitsorganisation. Beispielsweise, dass es mir schwerfällt, meinen Konsum einzuschränken, wenn ich das möchte. Oder dass ich merke mit der Zeit, ich brauche immer mehr Cannabis, um einen Rausch zu bekommen. Oder wenn ich aufhöre, dann bekomme ich Entzugssymptome oder auch so ein ganz starkes Verlangen zu konsumieren. Oder ich merke, dass ich die Dinge, die mir mal wichtig waren, dass ich die vernachlässige. Das sind 6 Kriterien. Und wenn 3 davon gleichzeitig bestehen in den letzten 12 Monaten, dann würde man von einer Abhängigkeit sprechen. Und das ist für viele Betroffene die Substanz ja was sehr Positives und die ja möchten erstmal nicht weiter konsumieren, nicht aufhören. Ja, das ist was man in der Suchttherapie dann besprechen muss, dass man erstmal auch die Risiken und die Vorteile gegeneinander abwägt.
Eva Hoch ist Psychologin und forscht seit vielen Jahren zum Thema Cannabis. Sie ist heute bei uns in der Sendung und wir fragen alles, was wir zum Thema Cannabis wissen wollen.
Timmy zum Beispiel fragt, ich selber kiffe nicht, allerdings höre ich immer nur, welche Nachteile das Kiffen mit sich bringt. Meine Frage, gibt es auch Vorteile? Und wenn ja, welche?
Also das kann man so erklären, wir haben ein körpereigenes Cannabis-System und wir haben ganz viele Cannabis-Rezeptoren im Gehirn. Deshalb hat Cannabis ganz unterschiedliche Eigenschaften, auch positive für die Konsumierenden. Beispielsweise wird oft berichtet, dass es entspannt oder belohnend wirkt oder dass es beim Einschlafen hilft und die Kreativität fördert. Das sind alles Effekte von Cannabis auf das Gehirn. Und das sind ja auch Effekte, die man beispielsweise sich beim Einsatz von Cannabis in der Medizin zunutze machen kann. Das ist ja auch seit 2017 als Medikament bei Schwerstkranken zugelassen.
Jetzt kriegen wir hier auch einige Nachrichten rein. Wir sind geschockt. Tipps zum Drogenkonsum im Radio. Also das habe ich so jetzt nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Stellen Sie das öfter mal fest, dass die Leute ihre Meinung haben und vielleicht nicht unbedingt auf die Fakten hören wollen?
Die Wissenschaft.
Ja, das ist natürlich ein sehr kontroverses, hochemotional geführtes Thema unter den Deutschen. Das liegt mir fern, Risiken zu verharmlosen. Ich arbeite seit 20 Jahren auch mit Menschen, die cannabisabhängig sind. Und mir ist es wirklich wichtig, hier aufzuklären, über die Risiken zu sprechen. Aber die sind nicht für alle Menschen gleich. Ich möchte auch sagen, dass 90% der Deutschen nicht Cannabis konsumieren. Und das war ja auch jetzt nicht Ziel der Bundesregierung, dass alle kiffen sollen, sondern dass ja mehr Verbraucher- und Gesundheitsschutz ermöglicht wird. Ob das so klappt, muss man auch sehen. Wir sehen in den USA und in Kanada, dass der Cannabiskonsum steigt. Und das würde ich jetzt auch für Deutschland erwarten in den Folgejahren. Deshalb ist es mir so wichtig, aufzuklären und auch über die Risiken zu sprechen.
Okay. SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Tiger.
Aha, und was hat er dann?
Immer wenn er brüllt, gibt es ein riesiges Echo.
Das kenne ich. Wenn ich mal wieder aus dem Adlerheim komme, mit einem großen Teller Fleischschnepp im Ranzen und einem Liter Rotwein im Helm, dann gibt es bei mir daheim auch immer ein riesen Echo.
Nein, nicht so ein Echo.
Ja, du gestreifter Defibrillator, mach mal laut. Ja, mach mal leise. Es klingt wie ein Delay, aber mit Verzögerung.
Tiger sind die größten Katzen der Welt. Der sibirische Tiger, auch Amur-Tiger genannt, ist die größte Unterart und kann bis zu 300 Kilo schwer werden.
Dann bin ich vielleicht ein Amur-Tiger und zwar ein ganz anmutiger.
Nein, Chef.
Schade.
Und das hier ist auch kein Amur-Tiger. Aber natürlich, das hier ist ein Nachhall-Tiger. Deshalb dieses starke Echo mit Delay.
Ein Nachhalltiger, halt ich's aus. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen uns hier und Ihrem Tiger ist?
Dass Sie Menschen sind und der Tiger hier ein Tiger ist?
Nee, bei Ihnen und dem Tiger klingelt's in der Ohren und bei uns klingelt's in der Kasse.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik, das war das Thema von Campino an der Düsseldorfer Uni bei seiner ersten Vorlesung.
Nicht als Professor, das war dem Toten Hosensänger ganz wichtig, sondern als Gastdozent. Verstehe. Und für ihn war es auch nicht das erste Mal an der Düsseldorfer Uni.
Ich war immatrikuliert hier für Englisch und Geschichte. Ich habe es aus terminlichen Gründen nicht geschafft, zu einer der Lesungen zu kommen. Aber es hat zu der Zeit auch Sinn gemacht, dass wir uns relativ wenig begegnet sind, die Uni und ich.
Hat es Sinn gemacht oder hat es Sinn ergeben?
Es hat Sinn ergeben, lieber Campino.
Ich wusste, dass du das sagen willst.
Ich glaube, man darf mittlerweile Macht Sinn sagen, laut Duden. Aber
Campino hatte auf alle Fälle seinen Bandkollegen und Gitarristen Kuddel mit dabei. Und das auch nicht ganz ohne Grund, denn als Campino von seinem ersten Gedicht in der 4. Klasse erzählt hat, ist da auch ein Song draus geworden.
Der Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Aber was passiert, wenn man den Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland in einem Kopf gären lässt, mehrere Jahre, dann kommt dieses Ergebnis dabei raus.
Dem Fenster, das Radio voll an. Draußen hängt ein Fuchsschwanz dran.
Okay.
Hast du das verstanden, diesen
Nein. Mittel?
Ich.
Hast du es verstanden?
Nein, ich auch nicht.
Okay, dann sind wir uns ja einig.
Gut, 650 Menschen waren bei der ersten Vorlesung von Campino dabei. 30 Mal mehr hatten vorher versucht, an ein Ticket zu kommen. Alle waren sehr glücklich danach.
Wir haben gar nicht mit so viel Lieder gerechnet, ehrlich gesagt. Aber eben auch die Gedichte, die vorgetragen wurden. Der Bezug von Campino, wie er eben erzählt, aus seiner eigenen Lebensgeschichte. Das war sehr interessant.
Ganz objektiv war das eine, auch für mich als Germanistikstudenten, sehr anspruchsvolle Vorlesung. Also ich fand es nicht stark vereinfacht, sondern gut in die Tiefe gegangen. Und es hat mir insgesamt sehr gut gefallen.
Ja, wenn der Herr Germanistikstudent auch einverstanden ist, dann sind wir ja alle zufrieden.
Gott, es war nicht zu banal, Gott sei Dank.
Es war nicht zu banal. Also am 23. April kommt Gastdozent Campino dann wieder zurück an die Uni. Thema dann, alle haben was zu sagen, die Kakophonie unserer Zeit. Der Zufallsgenerator ist geölt, es kann losgehen.
Gleich kommt wieder eine Postleitzahl, wenn das eure ist. Ist eure Nummer, wenn ihr eure Nummer erkennt, einfach anrufen 07221 2011, dann gibt's Ehre und einen SWR 3 Frühaufsteher Elch.
So, Achtung, genau zuhören, ist das eure Postleitzahl?
88250.
Unser SWR 3 Frühaufsteher am Mittwoch, den 3. April, ist Julian, der Erste aus Weingarten. Hallo,
hallo
Julian.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Julian, was guten ist heute Morgen. Anders heute Morgen? Ist was Spezielles?
Ich gehe mit meiner Freundin in Urlaub.
Yeah.
Yeah. Seid ihr schon unterwegs?
Nee, ich muss jetzt dann gleich noch die Sachen ins Auto laden, aber gepackt ist schon.
Julian, habt ihr den Luftdruck in den Reifen gecheckt? Das macht man doch immer vor der Langfahrt.
Nee. Nein. Nee, tatsächlich nicht, aber ich hoffe, der passt.
Wo geht's genau hin?
An Gardasee.
Sehr schön.
Das ist so schön.
Ich meine, gibt's ja nicht eine Ortschaft, die Limone heißt?
Ja.
Du kennst sie aus,
okay?
Ja, ich glaube, da wachsen viele Zitronen. So habe ich es übersetzt.
Das wird wohl so sein.
Für mehr Reisetipps, frag mich einfach.
Yeah.
Spitze, und dann einfach, was habt ihr vor? Gardasee? Also habt ihr irgendwann ein spezielles Ziel oder einfach nur rumliegen?
Nö, wir haben da so eine Airbnb gemietet und wollen ein bisschen wandern gehen, ein bisschen die Gegend erkunden, genau.
Ihr habt ja recht.
Perfekt.
Julian, wir wünschen euch einen ganz spitzen Urlaub. SWR 3 Elch für den Rückspiegel kommt zu dir. Und jetzt gebührt dir noch die Ehre, die letzten Worte an dein Volk zu richten.
Ja, danke schön. Ja, jeder, der mich hört, ich grüße natürlich jeden aus Weingarten und wünsche euch allen einen schönen Tag.
Dieselben Monster nochmal? Okay, dieselben Monster nochmal. Godzilla und King Kong sind wieder da in Godzilla X-Kong, The New Empire.
Die Echse gibt es seit 1954 schon im Kino, den Riesengorilla sogar seit 1933. Unzählige Filme von beiden. SWR 3 Kinochecker Tom Westerholt. Hallo in der Show.
Hallo.
Hallo.
Morgen kommt trotzdem ein weiterer Film und die beiden Monster müssen sich sogar auch noch zusammentun. Was passiert der Welt denn wieder Schlimmes?
Naja, das Ding ist ja, dass wir nie wirklich wissen, ob die zwei uns wirklich retten, wenn die so mit Schuhgröße 800.000 in zwei Schritten halb Rom platt treten beim Kampf gegen andere Viecher. Hier ist es jetzt so, Kong lebt in der sogenannten Hohlerde, mitten in unserem Planeten. Die natürlich kennen wir schon aus Godzilla vs. Kong, selbstverständlich natürlich. Und Godzilla, der schläft derweil tief im Meer, also auf der Erde, als plötzlich beide aufgescheucht werden.
Wir haben ein Signal entdeckt. Kong. Godzilla. Sie spüren es auch. Etwas kommt auf uns zu. Etwas, vor dem sogar Sie sich fürchten. Lust auf einen Ausflug?
Dachte, du fragst nicht.
Ja, spürt ihr es auch, ist meine Frage an dieser Stelle, Konzi Rebecca. Also wie immer in solchen Filmen gibt es auch hier natürlich wieder Wissenschaftler, die diesem fremden Signal nachgehen und ins Erdinnere reisen. Und das, was das Signal ausgelöst hat, ist natürlich noch fieser als Kong oder Godzilla, weshalb sich die beiden Monster jetzt zusammen mit der Handvoll Menschen auf den großen Showdown vorbereiten.
Wahnsinn! Also zwei gigantische Supermonster, die auf noch gigantische Supermonster treffen. Müssen wir dafür alle vorherigen Filme gesehen haben, um da noch mitzukommen?
Ja, unbedingt. Sonst schafft ihr das alleine schon rein intellektuell gar nicht. deshalb jetzt hier nochmal die inhaltliche Zusammenfassung des Films. Ach komm, der ganzen Filmreihe in 10 Sekunden.
Okay, ja.
So, Ich hoffe, jetzt habt ihr alles verstanden. Ja. Es ist ein zusammengewürfeltes Best-of aus King Kong, Godzilla, Pacific Rim, Jurassic World und Avatar. Alles in einen Pott, dreimal umrühren, fertig ist der Monster-Eintopf. Die Menschen sind hier wirklich nur Stichwortgeber. Die Mega-Leinwand gehört den Mega-Viechern und die machen mega effektiv alles mega kaputt.
Wer geht denn da ab morgen dann rein, ist die Frage. Also Action-Fans oder sogar nur Monster-Action-Fans?
Naja, jeder, der findet, größer ist immer besser. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch Kong und Godzilla werden von Film zu Film immer noch mal größer. Die Story ist dabei wirklich Banane, um die geht's nicht. Wer böse, wummernden Sound und die größten Viecher der Kinowelt will, der wird hier bedient. Heißt andersrum, ja, ich vergebe entweder einen von fünf normalen oder aber vier von fünf Monsterelchen.
Dame auf E6. So, die Schach-WM startet heute. Na, wenn das nicht reicht für den ersten Smalltalk des Tages,
SWR 3.
Och, aha.
Türen schließen.
Wusstest du eigentlich, dass Schachspieler in ihrem ersten Jahr Türme genannt werden?
Och.
Beim Schach werden die Türme meistens als letztes bewegt.
Aha.
So wie eben auch Anfänger bei einem Schachturnier als letztes eingesetzt werden. Also dann.
Türen öffnen.
Morgen mehr.
Och. Aha.
Also wir wünschen das ja niemandem, aber wir wissen auch, dass es heute wieder irgendwo in SWR3-Land passieren wird. Jemand rennt verzweifelt Richtung Bushaltestelle, aber der Bus fährt direkt vor der Nase weg. Aber immerhin, es kommt ja noch wieder einer. Schwieriger wird es da schon, wenn einem das eigene Kreuzfahrtschiff vor der Nase wegfährt.
Das ist 9 Touristen passiert bei einem privaten Landausflug auf der afrikanischen Insel Sao Tome. Die hatten wohl eine Panne, hatten das dem Schiff auch durchgegeben. Das war auch noch im Hafen, als sie dann auch ankamen wieder am Hafen. Aber da sind sie streng bei den Kreuzfahrtschiffen. Wenn man nicht rechtzeitig wieder zurück ist, muss man dem Schiff nachreisen und woanders zusteigen.
Da traut man sich ja nie an Land. Da hat man ja gar keine ruhige Minute. Und es war ein bisschen mehr Aufwand, diesem Schiff hinterher zu reisen.
Ja, mit Flugzeug und Minivan haben sich die 6 da durchgeschlagen durch 6 afrikanische Länder und wollten dann in Gambia zusteigen. Aber da konnte das Kreuzfahrtschiff wegen Ebbe nicht anlegen. Sorry, ich muss lachen. Also musste man in den Senegal weiterreisen.
Oh Gott, stell dir mal vor, deine ganzen Klamotten sind auf diesem Schiff. Ja. Und dann musst du da dich irgendwie durchschlagen.
Du bist dann auch einfach verloren. Du hast ja nichts. Ich meine, wohl ein Pärchen hatte das ganze Geld dabei. Die haben dann für alle anderen ausgegeben. Also das ist schon krass.
Okay, wir haben auch gerade mal im Netz geguckt auf cruisemapper.com. Da kann man alle Kreuzfahrtschiffe tracken. Das Bötchen ist gerade vom Senegal Richtung Teneriffa unterwegs und ist gerade vor der Küste Mauretaniens. Dahin zu kommen, wäre auch schwer. Also ungefähr 65 Kilometer voneinander entfernt wachen die einen heute mit einem sehr breiten Grinsen auf und die anderen mit einem, ach Mensch, es wäre schon schön gewesen, Blick.
Für die Pokalhelden aus Saarbrücken, die hatten ja als Drittligisten unter anderem die Bayern rausgekickt, war gestern dann doch aus. Der FC Kaiserslautern war im Halbfinale zu stark. 0-2 ging es aus. Oder, wie die Fans in Saarbrücken sagen,
ein Traum ist ausgeträumt. Vor allem, weil es Lautern ist. Jeder andere wäre mir lieber gewesen zu verlieren, aber ist jetzt so. Lautern war immer schon so ein Angstgegner von Saarbrücken. Aber wir sind stolz auf unseren Verein, dass wir es so weit geschafft haben.
Das ist die geilste Mannschaft hier an alles. Gap für Drittligist, ne? 3 Bundesligisten rausgehauen.
Ist ja noch schade, dass wir nicht mit nach Berlin können.
Scheiße, leider. Ach ja, die Armen.
Jo.
Ja, man fühlt es ja ein bisschen.
Ja, also vor allem hier der Saarbrückner Torwart Tim Schreiber, Pokalheld gegen Bayern, Frankfurt und Gladbach. Und jetzt ist er der Pechvogel. Ein eher einfacher Ball ist ihm durch die Beine durch. Trotzdem, es überwiegt die Freude über das Erreichte.
Ich denke, das war ein Märchen. Und jetzt in meinen jungen Jahren, denke ich mal, habe ich sehr, sehr viel erleben dürfen und darüber bin ich froh. Und ein großes Danke auch nochmal an alle hier in Saarbrücken.
Großes Märchen. Danke.
Ja. Das hat immer so was bisschen, so ein Cousin-Dialekt von irgendwas sächsisch oder so. Märchen.
Das ist schön. Doch irgendwie. Das ist irgendwie nah. Mhm. So, ich glaube auch im Namen der Lauterer Mannschaft ein dickes Danke an die FCK-Fans. Die haben in gleich 2 Stadien gejubelt. In Saarbrücken natürlich und beim Public Viewing auf dem Betzenberg.
Man zieht da die ganze Zeit mit. Man denkt, wenn wir verlieren, sind wir der Depp vom Dienst. Jetzt gewinnen wir.
Das war sehr nervenaufreibend.
Ja, meine Nerven waren in der ersten Halbzeit katastrophal. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Das ist ein Derby.
Da kann man kein Mitleid haben, wenn mein Herzblut lauter ist. Hauptsache, wir haben gewonnen.
Super, wir fahren nach Berlin.
Das arme Mikrofon. Lebt es noch?
Die habe ich auch ein bisschen erschreckt. Also Berlin, 25. Mai, da ist dann Finale.
Ich schätze mal, Mark Forster singt die Nationalhymne im Stadion.
Bestimmt.
Alte Urlautra oder Campino, das geht natürlich
Campino.
Auch.
Campino. Ne? Ja, Düsseldorf macht vielleicht Sinn. Heute Abend haben die ja noch die Chance, ins Finale einzuziehen.
Müssen macht das Sinn oder ergibt starten. Das Sinn, Rebecca, muss man
oh,
fragen.
Oh, das ergibt natürlich Sinn.
Ja. Der Zufallsgenerator ist geölt, es kann losgehen.
Gleich kommt wieder eine Postleitzahl, wenn das eure ist eure Nummer. Wenn ihr eure Nummer erkennt, einfach anrufen 07221 2011, dann gibt's Ehre und einen SWR3 Frühaufsteher-Elch.
So, Achtung, genau zuhören, ist das eure Postleitzahl?
88250.
Unser SWR3 Frühaufsteher am Mittwoch, den 3. April, ist Julian, der Erste aus Weingarten. Hallo Julian.
Hallo.
Gerne, guten Morgen.
Guten Morgen. Julian, was guten ist heute Morgen. Anders heute Morgen? Ist was Spezielles?
Ich gehe mit meiner Freundin in Urlaub.
Yeah.
Seid ihr schon unterwegs?
Nee, ich muss jetzt dann gleich noch die Sachen ins Auto laden, aber gepackt ist schon.
Julian, habt ihr den Luftdruck in den Reifen gecheckt? Das macht man doch immer vor der Langfahrt.
Nee. Nein. Nee, tatsächlich, aber ich hoffe, der passt.
Wo geht's genau hin?
An Gardasee.
Sehr schön.
Das ist so schön.
Ich meine, gibt's ja nicht eine Ortschaft, die Limone heißt?
Ja.
Du kennst sie aus, okay? Ja, ich glaube, da wachsen viele Zitronen. So habe ich es übersetzt.
Das wird wohl so sein.
Für mehr Reisetipps, frag mich einfach. Spitze, und dann einfach, was habt ihr vor? Gardasee? Also habt ihr irgendwann ein spezielles Ziel oder einfach nur rumliegen?
Nö, wir haben da so eine Airbnb gemietet und wollen ein bisschen wandern gehen, ein bisschen die Gegend erkunden, genau.
Ihr habt ja recht. Julian, wir wünschen euch einen ganz spitzen Urlaub. SWR3 Elch für den Rückspiegel kommt zu dir. Und jetzt gebührt dir noch die Ehre, die letzten Worte an dein Volk zu richten.
Ja, danke schön. Ja, jeder, der mich hört, ich grüße natürlich jeden aus Weingarten und wünsche euch allen einen schönen Tag.
Haben Sie auch nichts vergessen? Und daneben ein Regenschirmsymbol. Das steht doch immer im Zug auf dieser Anzeige, bevor man aussteigt. Und doch passiert's wohl regelmäßig.
700 Mal am Tag tatsächlich. Die Bahn hat's ausgerechnet. Eine 250.000 Pfundsachen bleiben pro Jahr in Zügen und an Bahnhöfen liegen. Darunter laut Bahn Gebisse, Richterroben und Brautkleider.
Na klar, was man halt so rauslegt. Ja, und dann lässt du dein Brautkleid im Zug liegen und dann bleibt das bei denen. Also das braucht man ja eigentlich theoretisch.
Ja, und man merkt es ja eigentlich auch, wenn man dann braut. Also würde ich jetzt mal...
Touristenhochzeit.
Fahrräder bleiben auch oft tatsächlich liegen. Vergisst man ja auch schnell. 2700 Pfund Räder werden pro Jahr gefunden, aber nicht mehr abgeholt und werden dann versteigert für im Schnitt 60 Euro.
Also einen Schnapper kann man machen. Lesen können wir raus.
Aber ja, oder einfach sein Fahrrad irgendwie einfach stehen lassen. Da muss man es nicht selbst verkaufen. Das ist mein Gedanke gerade.
Ja,
wahrscheinlich genau. Nicht so gedacht.
Kriegst halt dein Geld nicht. Aber hey, dann kannst du es auch einfach losrollen lassen. Irgendjemand wird es schon mitnehmen. Die Frage ist ja, wie viel Zeit habe ich denn, das abzuholen? Es kann ja sein, dass ich mal ausgedehnt in den Urlaub fahre. Ja. Weißt du, ich lasse mein Fahrrad da stehen. Und dann, zack, kommst du zurück und dann, ja, sorry, ist versteigert worden.
Ja, nur wenn du 10 Wochen in Urlaub gehst, also so lange man wohl Zeit, laut der Bahn. Und dann nochmal 3 Jahre, um sich zumindest das Geld wiederzuholen, was das Fahrrad eben gebracht hat.
Aha.
Meldet sich dann immer noch niemand, wird das Geld für das Pfundsachenmanagement verwendet. Also die 80 Pfundbüros werden dann damit quasi finanziert.
Also wenn ich 3 Jahre und 10 Wochen im Urlaub bin, dann habe ich keinen Anspruch mehr auf das Geld, wenn ich mein Fahrrad da stehen gelassen habe.
Ja.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR